Ich komme jetzt zu der letzten Runde zum Themenkomplex A, will Sie aber gerne ermuntern, auch schon Fragen einzureichen zum Fragenkomplex B, Neuordnung der Gesetzgebungskompetenzen, das dann nach der Mittagspause aufgerufen werden wird. Ich erteile das Wort dem Kollegen Taus von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege Taus.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte zwei Fragen an die Herren Professoren Mayer und Schaub. Aber zunächst, Herr Vorsitzender, noch mal eine ganz kurze Frage zum Verfahren, weil ich schon mehrmals rausgegangen bin. Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen für die schriftlich vorgelegten Stellungnahmen. Ich stelle aber fest, es sind noch nicht alle da. Also beispielsweise, lieber Professor Kirchhoff, erfreuen Sie uns nur mit Ihrer Eloquenz oder Herr Vorsitzender wurde lediglich versäumt, seine Stellungnahme zu verbreitern und uns zugänglich zu machen.
Alle Stellungnahmen, Herr Kollege Taus, die eingereicht werden, werden natürlich selbstverständlich allen Mitgliedern des Hauses zur Verfügung gestellt.
Ja, dann bedanke ich mich bei denen, die ihre Hausaufgaben jetzt schon mal bis jetzt erledigt haben. So, dann aber jetzt die Frage zunächst an Herrn Professor Mayer. Einen erheblichen Teil der Probleme, die wir hier diskutieren, haben ja, wenn ich die Stellungnahmen auch richtig durchgelesen habe, zu tun mit der offensichtlich und ich bin ja seit 94 im Bundestag und insofern kann ich mich auf die Gnade der späten Geburt berufen mit der Verfassungsgrundgesetzreform, die wir 1994 zuvor einmal gemacht haben. Ich erinnere an Artikel 72. Machte es da nicht Sinn, zunächst einmal darüber nachzudenken, ob die offensichtlich ungewollten Folgen aus 1994 nicht eventuell korrigiert werden sollten, anstatt sie, so habe ich auch die Stellungnahmen heute Morgen an einigen Stellen verstanden, sie weiter zu verbösern? Oder ganz konkret, Herr Professor Mayer, schaffen wir uns nicht neue Probleme, die uns nach kurzer Zeit wieder einholen, in die es notwendig machen, möglicherweise eine erneute Reform der Reform vorzunehmen? Da würde mich zumindest jenseits der politischen Diskussion, die ich ein bisschen kenne, aber zumindest die rechtswissenschaftliche Diskussion, die uns ja möglicherweise hierbei auch helfen kann, interessieren. Und die Frage an Herrn Professor Schaub wäre aufgrund auch seiner Stellungnahme mit Interesse habe ich gesehen, dass in der Kommission, der Sie angehört haben, neue Beschränkungen weder diskutiert noch überhaupt vorgeschlagen worden seien. Stichwort 104b. Ich fand es sehr interessant. Und Professor Kirchhoff hat gesagt, die Landtage würden gestärkt. Welche Stärkung der Landtage erwarten Sie denn eigentlich tatsächlich, wenn beispielsweise derartige Investitionsverbote erlassen würden? Das wären meine beiden Fragen.
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Große-Brömmer für die CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Huber und mit einem Nebenaspekt auch an Herrn Professor Kirchhoff. Herr Professor Huber, ist es nicht so, dass die im Zusammenhang mit der Lex Posterior-Regelung und den Abweichungsrechten immer an Verfassungshorizont auftauchende große Gefahr der Rechtszersplitterung und des ewigen Ping-Pongs sich nicht eventuell in der Praxis auflöst als gelegentliches Flackern, weil in der Praxis doch wahrscheinlich sowohl Politiker als auch die Beamten, als auch Wissenschaftler sehr wohl in der Lage sind, ganz praxisorientiert zu überlegen, auch in Absprachen, was ist da sinnvoll, welches Land kann abweichen, wenn es das dann will, dann wird man vielleicht eine Regelung finden, die auch längerfristig Bestand hat. Also ist es nicht vielleicht so, dass von dem ewigen Ping-Pong in der Regelfall nur das Ping überbleibt? Und allenfalls irgendwann später, wenn mal eine neue europarechtliche Regelung erforderlich ist für ganz Deutschland, auch ein Pong dazukommt. Das ist die eine Frage und in dem Zusammenhang auch an Professor Kirchhoff nur den Einzelaspekt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, halten Sie die Abweichung für notwendig, aber das Rückholrecht für völlig überflüssig. Wie soll denn der Bund gegebenenfalls europarechtlich neue Vorgaben in diesem speziellen Gebiet, in diesem speziellen Rechtsgebiet, denn jemals wieder neu regeln, wenn es nicht zum Pong kommen kann?
Vielen Dank. Herr Kollege Benneter für die SPD-Fraktion.
Ich wollte noch mal auf das Gutachten oder die Ausarbeitung des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes näher eingehen, ist ja hier schon darauf hingewiesen worden, es sei jetzt mit großen Unsicherheiten verbunden. Das, denke ich, hat ja gerade diese Ausarbeitung ergeben, dass da etliche dieser Unsicherheiten nun aufgeklärt sind. Denn Im Gegensatz zu der Behauptung von Herrn Professor Möllers ist das nicht irgendwo willkürlich und zufällig zustande gekommen, sondern die Autoren haben ja recht sorgfältig auch dargelegt, auf welcher Grundlage sie dann zu diesen Ergebnissen gekommen sind. Jetzt ist die Frage, und ich meine die sowohl auf der Seite 23 dieser Untersuchung als auch 35, 36, ist ja im Einzelnen erläutert, wie man die Zustimmungsbedürftigkeit da jetzt definiert bzw. eingegrenzt hat. Deshalb meine Frage, der Begriff der geldwerten Sachleistungen, der ist ja bisher im Grundgesetz nicht vorhanden, der taucht hier in 104a Absatz 4 auf und in der Begründung dazu taucht auch auf, dass damit auch gleich vergleichbare Dienstleistungen gemeint seien. Deshalb die Frage, ob jetzt hier im Gesetzestext bzw. in der Gesetzesbegründung die Eingrenzung ausreichend auf Zuwendungen bzw. individuelle geldwerte Vorteile da ist, beziehungsweise individuelle Dienstleistungsvorteile ausreichend so eingegrenzt ist. Das wäre die Frage. Auch hier gleich nochmal die Frage mit beantworten, ob es ausreicht, das in der Gesetzesbegründung nur zu haben oder ob dies nicht notwendig erscheint, dann auch in den Gesetzestext aufzunehmen. Und im Hinblick darauf, dass die Länder ja versucht hatten, in den Verhandlungen auch Personal- und Sachstandards hier als kostenbelastende Tatbestände damit mit aufzunehmen. Sehen Sie die Gefahr, dass durch die Definition, so wie wir sie jetzt, oder durch die Gesetzestexte, wie wir sie jetzt haben, dass über die Hintertür hier auch solche Personal- und Sachstandards eine Zustimmungspflicht auslösen könnten? Diese Frage, wie gesagt, an Herrn Professor Mayer, die würde ich aber auch gerne an Herrn Professor Hennecke richten, denn aus der kommunalen Sicht wäre das ja natürlich etwas, was dort spannend wäre, wenn das die Kommunen dann so klar treffen könnte, beziehungsweise so klar nicht abgegrenzt wäre. Insofern deshalb auch die Frage an Sie.
Vielen Dank. Jetzt abschließend Herr Kollege Stünker für die SPD-Fraktion.
Bei den Diskussionen bisher zu der Frage Lex Posterior-Regelung über 72.3, glaube ich, auch 84 und so weiter, meine Frage an Herrn Professor Kirchhoff, der sich dazu geäußert hat, und Herr Mayer auch nochmal. Herr Professor Mayer, regelt sich das Ganze nicht heute schon, ohne dass man das zusätzlich nochmal wieder aufnehmen muss über Artikel 31 Grundgesetz?
Vielen Dank. Dann können wir jetzt in die letzte Antwortrunde gehen zu diesem Komplex. Ich erteile das Wort Herrn Professor Hennecke auf die Frage des Kollegen Benneter.
Herr Benneter, ich will versuchen, jetzt verfassungssystematisch und nicht interessengeleitet zu antworten. Wir müssen uns, glaube ich, das Verhältnis angucken des bisherigen 104a3, wo wir die Geldleistung haben, des neuen Zustimmungstatbestandes neu 104a4. Und den bisherigen 104a5. Der 104a5 ist ja sozusagen eine Grundnorm, der steht da an systematisch falscher Stelle, der gehört an sich zu Absatz 1, und macht deutlich, dass Verwaltungskosten, anders als Zweckausgaben, im Verhältnis Bund-Länder, einschließlich ihrer Kommunen, nie erstattet werden. Das unterscheidet also den 104a von den landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsregeln. Da geht es einfach um jedwede Mehrbelastung. Und auch wenn das Personalstandards sind, sind die im Verhältnis zwischen Ländern und Kommunen erfasst. Und insofern erinnere ich mich gut an die Kommissionsberatung und die dazu gebildete Arbeitsgruppe, wo ja Herr Kirchhoff sein sogenanntes Pralinenschachtel-Modell präsentiert hat mit einzelnen Komponenten. Und ich meine, dass es insofern man sich keinen Gefallen tut, wenn man diese bisherige Grundsystematik verwischt. Also ich würde sozusagen im objektiven Interesse dafür plädieren, alles, was unter Verwaltungskosten fällt, wie bisher nach Artikel 104a5 abzuwickeln und dort anfallen zu lassen, wo sie anfallen. Das ist einer der fundamentalen Grundsätze der Finanzverfassung, um dann also bei Geldleistungen und geldwerten Sachleistungen zu bleiben und nicht weiter auszuweiten. Selbst wenn man sozusagen unter Interessengesichtspunkten zu einem anderen Auslegungsergebnis kommen könnte aus Sicht der Kommunen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich hatte auch schon in einer Kommissionsdrucksache seinerzeit 2004 auf diesen Widerspruch. Damals hatten wir noch zwei Widersprüche im Verhältnis 104a Absatz 3 zu dem damaligen 3a, dem heutigen 4. Damals war die Bundesauftragsverwaltung nicht erfasst. Das ist jetzt verändert. Die ist erfasst. Und es ist eben jetzt nicht erfasst, was ja Herr Scharf und Herr Mayer schon deutlich gemacht hatten. Die sind nicht erfasst, die geldwerten Sachleistungen als sozusagen Kompensationsinstrument des Bundes. Und diesen Widerspruch zwischen dem 104a 3, der nicht erweitert worden ist, und dem Zustimmungserfordernis, den kann ich mir nicht erklären. Und weil vorhin die Frage aufgeworfen ist, ist es da sinnvoll nachzubessern, würde ich hier empfehlen, es ist sinnvoll nachzubessern in 104a 3, also die Möglichkeiten des Bundes, der Bundesbeteiligung zu erstrecken auf Geldleistungen und geldwerte Sachleistungen. Dann kommt man nicht in das Problem von Personalausgaben hinein. Man kann das abgrenzen. Und es ist anders, als es vorhin angeklungen ist, in der Frage, wie verhält sich dieser 104a zu 106. Sie können, denken Sie jetzt an das Beispiel des Ausbaus von Kinderbetreuungseinrichtungen. In Ostdeutschland Vollversorgung, in westdeutschen Bundesländern fast Nullversorgung. Insofern hilft Ihnen ein Instrumentarium, wo Sie über die Mehrwertsteuerverteilung nach 106 Absatz 4 etwas regeln, überhaupt nichts. Das streut völlig anders als bedarfsorientiert. Also insofern hätten Sie hier ein relativ sanftes und verfassungssystemkonformes Instrumentarium, nicht nur etwas dem Bund abzupressen, sondern ein Stück weit dem Rechnung zu tragen, was Herr Wieland jetzt in zwei Wortbeiträgen gerade versucht hat, deutlich zu machen, nämlich eine Finanzierung aufgabengerecht darzustellen und nicht rein einnahmeorientiert. Also deshalb Endergebnis, ich würde der Versuchung widerstehen, nach dem Pralinenschachtelmodell die Pralinenschachtel noch zu vergrößern oder noch eine weitere Praline hineinzulegen, sondern bei Geldleistungen und geldwerten Sachleistungen in 104a4 zu bleiben und daneben vorschlagen, die sozusagen Systemunkonformität zwischen Absatz 3 und Absatz 4 der jetzigen Fassung dadurch zu überwinden, dass man den Absatz 3 insoweit erweitert.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Professor Huber auf die Frage des Kollegen Große-Brömer.
Ja, Sie haben nach dem Ping-Pong und dem katastrophischen Szenario bei der konkurrierenden Gesetzgebung mit Abweichungsbefugnis gefragt. Es ist natürlich eine Prognose, und es hat schon eine Reihe meiner Vorgänger beschäftigt, dass Prognosen sich auf die Zukunft beziehen und deshalb unsicher sind. Mit dem Vorbehalt würde ich sagen, sehe ich kein katastrophisches Szenario und glaube, dass das Bild mit dem Ping und dem seltenen Pong durchaus zutreffend ist. Und ich will noch ein paar Gründe dafür nennen. Zum einen haben wir die Verfahrenszuständigkeiten und zum anderen im Artikel 72 Absatz 3 in dem Entwurf sechs Materien, die jetzt nicht gerade die Welt bewegen. Die Bodenverteilung läuft leer, dann sind es nur noch fünf Gegenstände, wo das überhaupt eine Rolle spielt. Das zweite ist, das hatte Herr Mackenroth vorher schon gesagt, die Erfahrung ist ja sowohl nach der Wiedervereinigung als auch was die Selbstkoordination der Länder angeht, nicht derart, dass die Länder gerade danach gieren, permanent abweichende Regelungen zu erlassen. Schauen Sie das Verwaltungsverfahrensgesetz an. Da läuft seit 1976 im Wesentlichen der Gleichlauf zwischen dem Bundesrecht und dem Landesrecht. Schauen Sie sich das Datenschutzrecht an. Da ist es ganz ähnlich. Ich denke, es wird sich auf wenige politisch sozusagen zuspitzbare und profilierungsgeeignete punktuelle Fälle begrenzen, ist meine Prognose. Und die öffentliche Kontrolle, die Disposition unserer Nation, die eben einheitliche Lebensverhältnisse will und die auch Streit in einem Übermaß nicht will, wird schon dafür sorgen, dass nicht 20 Mal hintereinander um dieselbe Kleinigkeit in diesen Materien Naturschutz und Bodenverteilung hintereinander Bund und Länder unterschiedliche Regelungen erlassen werden. Insofern denke ich, ist es ein durchaus kalkulierbares, handelbares Risiko. Ich würde es, das habe ich bei meinem Eingangsstatement gesagt, unbedingt mit einer Notifizierungspflicht wechselseitig kombinieren, damit klar ist, von welchen Vorschriften des Bundes bzw. des Landesrechts abgewichen wird. Und ich würde, und das soll mein letzter Punkt sein, bevor Herr Kirchhoff wahrscheinlich das Wort bekommt, auf keinen Fall auf das Rückholrecht verzichten, weil einer der Gags dieser Regelung, die ja sozusagen in ihrer Europarechtskonformität und Kompatibilität besteht, darin liegt, dass wenn es neue Richtlinien umzusetzen gibt, man nicht warten will, bis das letzte der 16 Länder seinerseits gesetzgebend tätig geworden ist, sondern der Bund zur Erfüllung Deutschlands europarechtlicher Verpflichtungen in die Vorhand treten kann. Mir erscheint das eine sehr sinnvolle und überzeugende Lösung.
Vielen Dank, Herr Professor Huber. Jetzt hat das Wort Professor Kirchhoff auf die Fragen der Kollegen Große-Brömer und Stünker.
Ja, Herr Große-Brömer, Sie hatten das Beispiel gebracht, wie soll der Bund denn dann europarechtliche Regelungen umsetzen? Das ist natürlich ein ganz spezieller Aspekt einer Gesamtgesetzgebungsfrage, die nicht nur von europarechtlichen Vorgaben bedacht wird. Ich sage das deshalb, weil eine europarechtliche Vorgabe ja schon impliziert, dass zum großen Teil bundeseinheitlich umgesetzt werden muss. Die Frage macht natürlich nur Sinn, wo wir überhaupt noch die Option länderdifferenter Regelungen haben oder länderdifferenter Rechtszustände. Das vielleicht zu dem Ausgangsfall, der dann etwas schwierig wird. Aber sonst muss man einfach sagen, die Abweichensregelung ohne Lex Posterior-Regel ist etwas ganz anderes als die mit. Die Abweichungs mit Lex Posterior-Regel gibt Bund und Ländern die gleichen Gesetzgebungsbefugnisse, ob nun Ping mit Pong oder nur Ping, lasse ich mal dahingestellt, das ist mir eine faktische Frage. Und die könnten im Extremfall gegeneinander sogar regeln. Und es ist für den Rechtsanwender extrem unübersichtlich. Das heißt, wir lösen einen Konflikt nicht durch die Verfassung, den wir lösen sollten, nämlich welches Recht gilt, schnell und einfach festzustellen und die Dauerhaftigkeit des Rechtes irgendwie zu gewährleisten. Also die Verfassungsvorschrift würde dann sozusagen dieses dem Alltagsgeschehen überantworten in jedem einzelnen Bereich. Und nochmal, es geht nicht nur darum, dass gesamte Gesetze geändert werden, dass der Bund ein Gesetz macht und dann sagt ein Land, nein, wir wollen ein anderes, sondern es werden Detailregelungen sein. Es werden zum Beispiel Regelungen sein über das Verwaltungsverfahren, es werden Regelungen sein über Behördenorganisationen. Und gerade dort ist das, weil über den Artikel 84 das ja auch gilt, gerade dort ist das ja zu erwarten. Flächenstaaten, Groß- und Kleinstadtstaaten, die werden sich doch sofort unterschiedlicher Regelungen bedienen in diesem Bereich. Und da wird das Ganze völlig unübersichtlich. Lex Posterior-Regel sagt also letzten Endes nur gleiche Rechte von Bund und Ländern. Und wer als letzter geregelt hat, in Detail, in seinem jeweiligen Territorium, der hat die Nase vorne. Wenn man die Abweichungsregelung macht ohne diese Lex Posterior-Regel, kommt ein ganz anderer Sinn heraus. Nämlich, dass der Bund mit seinem Gesetz einen Vorschlag macht für eine bundeseinheitliche Regelung. Das ginge auch, wenn es durch eine europarechtliche Richtlinie angeleitet ist. Dann stellt sich für die Länder natürlich, jetzt kommt die Frage, kommt ein Pong, stellt sich die Frage, sollen die Länder oder ein einzelnes Land im Detail, vielleicht in Nebensächlichkeiten, die für das nur das Land wesentlich sind, sollen die da etwas anderes regeln? Und dann würde das Landesgesetz, wenn es etwas anderes regelt, endgültig vorgehen. Das nimmt dem Bund nicht das Recht für den gesamten Bundesgebiet, also für das Gebiet aller 16 Bundesländer, eine neue Regel zu erlassen, wieder als Angebot eine bundeseinheitliche Regelung zu übernehmen. Das entspräche auch mehr, wenn man an die konkurrierende Gesetzgebung denkt, dem Gedanken der konkurrierenden Gesetzgebung, dass beide Regelungen möglich sind und dass die Länder aber grundsätzlich zuständig sein sollen. Das ist die Überlegung, die dahinter steht. Das bedeutet natürlich, dass man in diesem Bereich den Artikel 31 Grundgesetz umdreht. Und deshalb hielte ich es für richtig, dass man da vielleicht noch einmal drüber nachdenkt.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Mayer auf die Fragen der Kollegen Taus, Bennette und Stünker.
Also Herr Stünker hat ja auch nach der Lex Posterior-Regel gefragt. Und Herr Kirchhoff, ich weiß nicht, ich habe ein anderes Grundgesetz als Sie. In Artikel 31 steht, Bundesrecht bricht Landesrecht. Das ist durch nichts konditioniert. Das gilt. In der jetzigen Regel, bei den Abweichungsregeln steht, dass Landesrecht davon abweichen kann. Ach, okay. Das bedeutet aber, das Bundesrecht wird nicht gebrochen, auch nicht in dem Land, das abweicht, sondern das Bundesrecht gilt da nicht. Potenziell bleibt es erhalten. Wenn das Landesrecht aus irgendeinem Grund wegfällt, sei es, dass das Verfassungsgericht aufhebt, gilt das Bundesrecht auch in diesem Land. Wenn jetzt wenn der Bund ein neues Gesetz macht, gilt 31, Bundesrecht bricht Landesrecht. Und davon kann wieder abgerichtet werden. Auf gut Deutsch, der 72, welches ist es denn? Absatz 3, Satz 2, Satz 3
ist völlig überflüssig. Er ist völlig überflüssig. Er regelt etwas, was schon nach der Verfassung gilt. Und er ist nicht nur überflüssig, sondern er ist auch schädlich. Weil nämlich dasselbe Problem wir in mehreren Gesetzen haben. Ich habe darauf hingewiesen, in der Verwaltungsgerichtsordnung steht, dass vor Erhebung einer Anfechtungsklage ein Widerspruchsverfahren läuft. Das kann durch Gesetz anders geregelt werden. Auch Landesgesetze können das anders regeln. Und da gibt Landesgesetze, die das Widerspruchsverfahren ausschließen. Wenn nun der Bund den 68 ändert, dann ist natürlich das weg, wenn der Bund sagt, nee, es kann aber nicht mehr durch Gesetz ausgeschlossen werden. Das ist doch selbstverständlich. Und jetzt machen wir in die Verfassung für einen Punkt, schreiben wir diese Selbstverständlichkeit hinein, die in anderen Punkten auch gilt. Das ist doch keine vernünftige Verfassungsgebung. Also den Satz, die beiden Sätze können Sie sich ohne jeden Schaden ersparen. Sie bringen überhaupt nichts. Mit Herrn Huber bin ich der Meinung, dass es kein katastrophales Szenario geben wird. Ping-Pong, 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 Pong. Ich wüsste mal gern, wer das zum dritten oder vierten Mal macht. Also dann ist die Republik schon am Ende, also wenn es so weit kommt. Also das kann man, glaube ich, vergessen. Wir machen ja nicht die Verfassung für die Extremsituation. Herr Benneter hat mich gefragt, nochmal auf 104a Absatz 4. Der 104a Absatz 4 hat den schärfsten Kontrast zwischen der Regelung und der Begründung. Und der Kontrast ist gleich vierfach. In der Begründung wird behauptet, das gilt alles nur für Bundesgesetze, bei denen die Länder keine wesentlichen Spielräume haben. Ja, wo steht das denn im Text? Nirgendwo. Zweitens, es ist gesagt, es gilt nur, wenn erhebliche Finanzlasten damit verbunden sind. Nirgendwo gesagt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Drittens, es gilt auch für gleichwertige Dienstleistungen. Was das ist, weiß kein Mensch. Und selbst Herr Kirchhoff, der ja diese Person, diese Pralinenschachtel da hervorgezaubert hat, hat uns bisher keine geben können. Und das daran hängende Problem ist, dass natürlich in dem Augenblick, wo Sie Dienstleistungen hereinnehmen, auch Personalleistungen notwendig dabei haben. Sie können dann nicht mehr zwischen der Sachleistung und der Verwaltung, den Verwaltungskosten und den Sachkosten entscheiden. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist aber ein grundsätzliches Entscheidungsmerkmal der Verfassung nach 104a Absatz 1 und Absatz 5. Und das würden Sie durchbrechen mit einer unendlichen Unklarheit, was denn nun eigentlich gilt und was nicht gelten soll. Also ich würde davor warnen, die Dienstleistungen hereinzunehmen. Bisher sind auch die Finanzlasten, die dahinter standen, also nicht so exorbitant, dass man das also nicht ertragen könnte. Herr Taus hat gefragt, ob nicht die 84-90 Reform Anlass für eine etwas radikalere Korrektur des Artikel 72 Absatz 2 ist. Ich kann Ihnen nur sagen, ja, aber die Politik wollte nicht. Sie wollte sozusagen sich selbst nicht desavouieren, obwohl, das muss ich dazu sagen, dieser Rechtsausschuss diese Regelung abgelehnt hatte, was ihm sehr zur Ehre gereicht. Aber die Parlamentsmehrheit hat dann diesem Vermittlungsausschuss zugestimmt. Und diese Regelung war eigentlich die Katastrophe, die uns eigentlich zu dieser Reform geführt hat. Darüber muss man sich im Klaren sein. Nun wollte man das nicht, aus Courtoisie-Gründen. Ich weiß auch nicht warum. Und jetzt hat man aber die Bedeutung des 72.2 enorm reduziert, indem man eine Reihe von Kompetenzen herausgenommen hat, was ich ja sehr begrüße. Und dabei ist man auch nur zurückgegangen auf eine alte Konstruktion, die der Weimarer Verfassung schon eingefallen war. Das ist also nichts Besonderes in der deutschen Verfassungsgeschichte. Die Gebiete, die noch übrig geblieben sind, müssen Sie sich genau ansehen. Denn eins, was bei der Verschärfung von 94 nicht verstanden worden ist, dass die Bedingungen, die ja nur noch drei sind, auch ohne die Verschärfung durch das Bundesverfassungsgericht, auf einige dieser Materien überhaupt nicht passen. Also Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterliegt noch den Voraussetzungen von Absatz 2. Jetzt soll mir mal einer sagen, was das mit der Herstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu tun haben soll, mit der Wirtschaftseinheit, mit der Rechtseinheit. Nichts. Das heißt, das ist eine Materie, wenn Sie die dabei lassen, die der Bund nie ausüben kann, weil nie die Voraussetzungen vorliegen. Und solch einen Widerspruch kann die Verfassung sich eigentlich nicht erlauben. Also man müsste den Katalog derer, die noch unter 72.2 fallen, ist ja groß genug, das ganze Wirtschaftsrecht, das ganze Sozialrecht fallen darunter, müsste man sich genau daraufhin angucken. Ich will das aber jetzt nicht ausbreiten, ich habe das ja schriftlich gemacht. Ja, und nochmal zu den 6 Monaten. Ich glaube, Herr Kirchhoff hat die nicht so für furchtbar gehalten. Der Witz an den 6 Monaten ist, dass die gar nichts nützen. Wenn ein Land erst nach 7 Monaten auf die Idee kommt, das machen wir aber gefälligst anders, haben Sie dieselben Unklarheiten, die Sie vorher beklagt haben. Das heißt, die 6 Monate bringen nichts. Die 6 Monate würden nur etwas bringen, wenn sie eine Ausschlussfrist wäre für Abweichungen. Und auf die Idee könnte man ja vielleicht kommen, wenn man bei 6 Monaten bleibt. Aber auch ein Landesparlament ist in der Lage, in 3 Monaten ein abweichendes Gesetz zu machen. Das wäre ja noch schöner. Das ist ja schon darauf hingewiesen. Die haben dann nicht so viel zu tun. Dankeschön.
Vielen Dank. Abschließend jetzt Herr Professor Scharpf auf die Frage des Kollegen Taus.
Die Frage ging auf den 104b Satz 2. Das heißt, die Regelung, dass Finanzhilfen nicht gegeben werden dürfen für Materien, die in der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der Länder liegen. Und ich hatte geschrieben in meiner schriftlichen Stellungnahme, dass diese Regelung, während die Kommission noch getagt hat, nie vorgeschlagen war und nie diskutiert worden ist. Ich nehme an, dass in den nachfolgenden Verhandlungen diese Regelung eingebracht worden ist, vermutlich von den wirtschaftsstärkeren und größeren Ländern, die damit möglicherweise ganz gut leben können. Diese Länder haben ja im Streben nach einer Einheitsfront der Länder gegenüber dem Bund auch auf sehr viele eigene Forderungen zum Teil ausdrücklich, zum Teil stillschweigend verzichten müssen. Was wir vor uns haben, ist ja nicht nur ein Verhandlungsergebnis zwischen Bund und Ländern, sondern auch ein Verhandlungsergebnis zwischen den Ländern, bei denen die einen Seite Konzessionen und Verzichte hat erklären müssen und die andere Seite in der Kompensation ebenfalls Verzichte erklären musste, um die gewünschte Einheitsfront in den Verhandlungen mit dem Bund zustande zu bringen. Und insofern könnte man sagen, dass aus der Perspektive der wirtschafts- oder finanzschwächeren Länder dieser 104b Satz 2 unter den Maxime Volenti non fit injuria eben auch hingenommen werden könnte. Aber es geht hier ja um die Verfassung des Gesamtstaats. Und ich denke, dass die Ausschüsse hier sich diese Frage auch unter dem Gesichtspunkt des gesamtstaatlichen Interesses überlegen müssen und zu Ergebnissen kommen müssen, die nicht davon abhängen können, ob gewisse Ministerpräsidenten in gewissen Verhandlungssituationen halt wohl oder übel eine Konzession haben in Kauf nehmen müssen.